Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast zur Langlebigkeit, unserem gemeinsamen Weg, die besten, die schönsten und hoffentlich längsten 100 plus Jahre zu erleben. Wie viel Mut braucht es für mehr Sinn im Leben? Dem Leben eine neue Richtung zu geben? Das sind die Fragen, die mich in dieser Podcast-Folge interessieren, weil es gibt wahnsinnige viele Studien, die zeigen, dass Menschen, die ja ihr Leben lang Sinn empfinden, zufriedener sind und damit entsprechend auch gesünder leben und klar, damit auch gesünder länger leben. Auch die Anfragen bei ChatGPT und Co. im Jahr 2025 zeigen, dass der Themenbereich und die Frage nach dem Sinn des Lebens an welcher Stelle stehen? Genau, an Stelle 3. Und Umfragen zufolge sind ein Drittel von uns noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und die anderen zwei Drittel haben es wohl gerade schon gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ziemlich durchlässig ist, dieser Zustand, empfinde ich Sinn im Leben oder geht er mir auch irgendwann mal auf dem Weg verloren? Auf jeden Fall hat der heutige Gast seinen Sinn des Lebens schon definiert und ist mittendrin mit ihrem Partner diesen neuen Sinn umzusetzen. Wir hören mal rein. Hallo Fabienne und herzliche Grüße in die Schweiz.
Hallo Nicola, herzliche Grüße zurück nach Deutschland.
Du hast dir die Frage gestellt, wie will ich leben? Gemeinsam mit deinem Partner, ich muss ablesen, Thomas Reinhardt. Und ihr habt gemeinsam beschlossen, dass ihr den elterlichen Bauernhof in dritter Generation mit 2000 Legehennen als Betrieb umwandelt in einen Naturhof. Jetzt stellen sich viele von uns, die jetzt zuhören und auch ich, immer wieder mal die Frage, wie will ich leben? Der Unterschied ist aber, ihr habt nicht nur drüber gesprochen, sondern ihr seid auch ins Machen gekommen. Zum einen irgendwie für euren eigenen Lebensplanung und Lebenssinn, darüber wirst du uns nochmal erzählen. Zum anderen aber macht ihr es ja nicht nur für euch selbst, sondern letztendlich habt ihr auch den Ansatz, den Planeten damit ein bisschen mehr Leben hoffentlich zu gönnen, weil ihr gesagt habt, ihr geht weg von der Tierhaltung und hin mit dem Ziel, in die rein pflanzliche Landwirtschaft zu gehen.
Genau.
Jetzt ist meine erste Frage, die sich mir direkt stellt. Was habt ihr mit diesen 2000 Hühnern gemacht, die ihr nicht mehr haben wolltet?
Ja, also da war von Anfang an der Plan, dass wir die platzieren bei privaten Personen, die zu Hause im Garten oder so eine kleine hobbymäßige Hühnerhaltung haben.
Ja.
Und das haben wir dann auch umgesetzt, diesen Plan. Da haben wir innerhalb von einem Monat 1500 Hühner platziert.
Ja, Wahnsinn.
Bei privaten Personen.
Und die jetzt wunderbare Eier bekommen von euren Biohühnern. Also der Hof war schon immer ein Biohof, ne?
Genau. Genau, es waren Biolegehennen und die haben sicher noch eine Weile auch den Menschen Eier geschenkt.
Ja.
Aber uns war da auch wichtig, dass es also Lebensplätze sind, dass die Hühner dort wirklich alt werden können und dass ja das Tier im Vordergrund steht, weil diese Hühner, die sind auch immer sehr pflegeintensiv, so im Alter.
Ja. Okay. Im Alter, ja, so wie wir Menschen auch, ja, ja.
Ja, nicht ganz, weil es ist dort eher speziell, die sind halt so überzüchtet und die sind dann in dem Alter, wo die früher bei uns im Betrieb weggekommen sind, also mit 1,5 Jahren, da waren die eigentlich schon ausgezehrt, oder weil diese Eierlegerei, das geht halt nicht spurlos an deren Körper vorbei und das merkt man dann halt, also wenn man solche Legehybriden, nennt man ja das, wenn man die zu Hause als Hühner hält, sind die viel sensibler als zum Beispiel irgendwie alte Rassen, die halt wirklich auf Robustheit gezüchtet wurden. Oder?
Das heißt, selbst Biohühner, ne, die dann Bio-Eier geben, die wir auf dem Markt kaufen, sind von ihrer Züchtung her eigentlich so, dass man sagt,
Ja.
eigentlich nicht so gut.
Genau, das ist leider wirklich kein Unterschied zu konventionell. Die Rassen, das sind dieselben hochgezüchteten Rassen, die man da verwendet, wo einfach wirklich so ans Limit gezüchtet wurden, dass die fast jeden Tag ein Ei legen, was halt
Ja,
super
okay.
unnatürlich ist eigentlich.
Ja, ist eigentlich genau, wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich ja logisch, wenn man jeden Tag abliefern muss, dass das den Körper auszehrt. Aber das wusste ich echt auch nicht. Ich dachte, dass
Ja.
da noch mal andere Rassen bei Bio und dann schauen wir schon wieder was gelernt, ne? Und jetzt habt ihr diese Hühner zum Glück zum größten Teil ja in den Altersruhesitz verschenken, vergeben können. Wie sieht jetzt dein Alltag auf dem Hof aus oder euer Alltag? Kannst du uns da mal mitnehmen, wie dein gestriger Tag zum Beispiel aussah?
Ja, also seit dieser Zeit, wo wir jetzt darüber gesprochen haben, sind ja 3 Jahre vergangen. Also mittlerweile haben wir nicht mehr so viele Hühner. Wir hatten damals ja noch diese 200 und jetzt sind es mittlerweile, glaube ich, nur noch etwa 20. Und dann haben wir ja noch 6 Schweine, die wir gerettet haben aus Tierversuchsanlagen. Wir haben 6 Schafe, die schon hier gelebt haben, früher als einfach Rasenmäher. Und dann haben wir 6 Kühe noch, die wir auch früher schon hatten. Da war dann früher die Idee, dass wir da Fleisch damit machen. Und dann haben wir noch 7 Pensionspferde, die auch schon eigentlich vor dieser Umstellung da waren. Genau, und also wir haben viele kleine Tiergruppen, die wir aber sehr artgerecht versuchen zu halten und auch wirklich mit viel Aufmerksamkeit. Und entsprechend kostet das viel Zeit. Also mein Tag wird sehr häufig eigentlich dominiert durch die Tierversorgung, die immer morgens und abends vornehmlich stattfindet. Und dazwischen, ja, ist wirklich der Katalog riesig, weil wir ganz viele auch bürokratische Sachen haben, zum Beispiel eben die Versorgung von unseren Paten und Unterstützer, Gönner, die ganze Öffentlichkeitsarbeit halt auch, weil das ist ja ein wichtiger Pfeiler von unserem Hof, dass wir die Menschen mitnehmen wollen, in unseren Alltag oder ja, oder in unser Gedanken oder auch sonst halt einfach, was alles so anfällt mit dem Betrieb von Buchhaltung über Rechnungsstellung, über Sitzungen intern, also ja, jede Menge Zeugs, viel zu viel eigentlich für 2 Personen.
Ja.
Und so, ja, sind wir häufig wie ein bisschen in einem Hamsterrad, zumindest
Auch.
aktuell. Und ja, dann ist ja noch die Landwirtschaft, die ist jetzt natürlich im
Ja.
Winter, ist die nicht wirklich auf dem Feld, aber wir bauen ja seit einem halben Jahr unsere Direktvermarktung auf und das ist auch ziemlich intensiv.
Dann noch, klären wir doch noch mal auf, auch vielleicht wie ich auf euch gekommen bin. Da sieht man vielleicht auch daran, okay, das eine ist ja, sich für eine Idee zu entscheiden und das andere ist zu sagen, okay, wie bekomme ich eine Wirtschaftlichkeit hin, eure eigene Existenz, aber auch etwas, was ihr ja auch als Ziel habt, das du erwähnt hast, auch anderen Menschen zu zeigen, wie kann es auch gehen? Wie geht ein alternativer Lebensart, eine alternative, ja, Umgang mit Tieren, aber auch der Natur? Also, vor 3 Jahren hat eure Reise begonnen. Und du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, natürlich, wenn die Tierhaltung wegfällt, fällt auch ein großes Teil an Umsatz und damit auch ja, Gewinn für euer eigenes Leben weg. Eine rein pflanzlich geführte Landwirtschaft, ja, ist wahrscheinlich gerade am Anfang bei der Umstellung noch gar nicht so gewinnbringend und muss aufgebaut werden. Deswegen, ihr habt Patenschaften, die ihr anbietet und Gönnerschaften, wie ihr es nennt. Das verlinke ich auch noch. Das können alle, da können alle zugreifen, auch ein schönes Geschenk, stelle ich mir vor. Ihr habt einen Direktvertrieb von Produkten, die ihr eben selbst erwirtschaftet auf dem Hof. Da ist der Versand nach Deutschland ein bisschen schwierig, einfach wegen dem schweizerischen Zoll, das sagen wir gleich dazu. Insofern die Patenschaften und Gönnerschaften. Und dann habe ich gelesen, dass ihr ja offen seid für Besuche, für Events. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das vielleicht auch ja, vermietet oder letztendlich auch sagt, ihr könnt auf den Hof kommen und dann gegen ein gewisses Entgelt da auch Zeit verbringen.
Genau, also wir haben eigentlich vor allem im Sommerhalbjahr haben wir viele Events, die wir machen, also zum Teil öffentliche, die wir ausschreiben, ganz klassisch, aber bei uns kann man auch viele Events einfach persönlich buchen für sich oder für die Familie oder einfach für eine Kleingruppe oder auch größere Gruppe. Das ist auch eine von unseren, also Stammbeinen, wenn man so will. Und ja, ich finde, du hast da einen wichtigen Punkt auch angesprochen mit dieser pflanzlichen Landwirtschaft oder diese Umstellung. Das ist wirklich eigentlich eine große Herausforderung, weil man mit pflanzlicher Landwirtschaft ist man kaum konkurrenzfähig zu der tierischen, also im wirtschaftlichen Sinn. Weil einfach die Wertschöpfung für pflanzliche Rohstoffe, die ist überhaupt nicht vergleichbar zu Milch, Eier oder Fleisch. Und deshalb ist es eigentlich für einen Hof, der jetzt ehemals so viele Hühnereier hatten wie wir, die er so täglich verkauft hat, gibt es eigentlich kaum eine konkurrenzfähige Alternative, so einfach. Und das ist das, was gerade bei uns das so schwierig macht. Deshalb sind wir auch nach 3 Jahren immer noch daran, das umzubauen, weil das bei uns jetzt aus vielen kleinen Sachen besteht, also dieser Ersatz, den wir versuchen zu erschaffen, aber vor allem natürlich schon über die pflanzliche Landwirtschaft und halt in dem Sinne, dass wir sie auch veredeln oder dass wir nicht nur die Rohstoffe jetzt irgendwie an eine Mühle verkaufen oder so, sondern dass wir selber aus unserem Rohstoff etwas herstellen, genau, dass wir dann auch mit einer größeren Summe verkaufen können und so eigentlich die Wertschöpfung bei uns größer wird.
Größer wird, absolut, absolut. Sag mal, wie ist es bei euren landwirtschaftlichen Kolleginnen? Ist das in der Schweiz schon Weg, den schon mehr Landwirte als ihr beschreiten, oder seid ihr da auch ja, Vorreiter davon?
Ist schon nicht so wirklich verbreitet. Also es gibt schon viele Höfe, die aufgehört haben mit Nutztierhaltung oder die in dem Sinne keine Tiere mehr halten für die tierischen Produkte. Aber es gibt nicht so viele Höfe, die eigentlich ja, also, oder die vor allem in der Öffentlichkeit damit auftreten, die dann auch eine Alternative machen oder erschaffen haben, die wirklich auch quasi zeigt, ja gut, wir verkaufen jetzt zwar kein Fleisch, keine Eier, keine Milch mehr, aber wir verkaufen dafür ganz viel Gemüse oder ganz viele andere Lebensmittel. Und das gibt schon 2, 3, die ich selber auch kenne, aber jetzt, das ist nicht verbreitet, überhaupt nicht.
Merkt ihr, dass da schon Umdenken auch in der Politik stattfindet, gerade auch wenn es darum geht, die Biodiversität in der Natur, also die Vielfalt in der Natur auch wieder zu fördern, nicht nur mit abwechselnden Aussaaten, sondern auch mit, ja, wieder alten, du hast es schon erwähnt, alten, ja, Zuchtrassen, sei es von Kartoffeln oder von Tomaten. Es gibt ja bei allem, was wir regional anbauen, auch ja, noch Arten und Vielfalt, die wir beiseite genommen haben, weil wir gesagt haben, das andere ist viel schneller oder viel weniger kostenintensiv anzubauen. Das soll doch wieder gefördert werden. Merkt ihr da schon was in der Realität?
Ja, nicht so wirklich. Also ich kann nicht zu 100% sagen, ob der Bund oder so gar nicht unterstützt, weil es gibt bei uns so einen Verein, Pro Spezia Rara heißt der. Ich glaube, in Deutschland gibt es sicher etwas Vergleichbares. Das ist eigentlich ein Verein, der eben sich dafür einsetzt, alte Sorten zu erhalten. Ganz egal, ob es nun Kultursorten sind oder irgendwie Obstbäume oder Schnittblumen oder Tiere auch. Und das ist ein ziemlich selbstständig organisierter Verein, soweit ich weiß. Und das wird am Schluss eigentlich darüber gemacht, dass viele Private das im eigenen Garten dann vermehren, oder es gibt schon auch Bauern, die mitmachen. Also auch wir haben zum Beispiel jetzt aktuell auf einem ganz kleinen Feld eine lokale Dinkelsorte, die wir vermehren für diesen Verein, aber auch damit wir dann vielleicht in 1, 2 Jahren eine größere Menge davon ernten können. Das gibt's schon, aber das ist wirklich mehr auf die Motivation und zu schließen von Einzelpersonen. Also ich spüre jetzt da politisch überhaupt nichts, weil das sind nicht Sorten, mit denen man wirklich Ertrag und Geld am Schluss machen kann. Und die Politik ist halt ja mehr dort zu Hause, wo es mehr um Effizienz geht.
Sag mal, und wenn die Politik nicht so hilft, mal auf die Seite von den Privatmenschen, die auf euren Hof kommen, die bestimmt begeistert sind und sich vorstellen, na, wie wäre es, wenn ich meine eigene Idee auch umsetzen würde und dann natürlich wahrscheinlich einen sehr, sage ich mal, Ausschnittsmoment nur haben und dann vielleicht auch so ein bisschen romantisierend, wenn du die siehst, so nach dem Motto, oh, wie schön habt ihr es und sowas könnte ich mir auch vorstellen. Was denkst du dann dabei?
Also jetzt, es gibt wie zwei Seiten. Ich bin ja sehr froh, dass Menschen sich davon so begeistern lassen, weil es ist absolut so, dass wir diesen Hof so nicht führen könnten ohne Menschen, die begeistert sind und uns dann auch unterstützen in irgendeiner Form. Das muss man hier auch mal sagen, weil von politischer Ebene her haben wir für diese Umstellung absolut keine Unterstützung. Das gibt noch gar nichts in der Schweiz. In diese Richtung, und deshalb überlebt so ein Hof wie wir auch nur dank dieser Begeisterung von Menschen. Andererseits, ja, ist es manchmal auch also ein bisschen frustrierend, weil die Leute, glaube ich, sehr schwer sich vorstellen können, wie unser Alltag so aussieht und auch wie belastend es manchmal ist. Also es hat sehr viele schöne Seiten, aber es ist die größte Herausforderung in meinem Leben, die ich je hatte, weil es ja halt sehr viel Kraft auch kostet. Vor allem wenn man immer so konfrontiert ist mit dieser Existenzangst, die uns ja doch
Absolut.
seit einem Jahr ziemlich umgibt, so. Oder auch einfach mit dem Stress. Also wir haben unglaublich viele Aufgaben für zwei Personen, Aufgaben, wo andere Unternehmen 10 Leute dafür anstellen. Und ja, dann ist es manchmal so, ja, wie soll ich sagen, man fühlt sich dann manchmal so ein bisschen ungesehen, weil die Menschen das nicht so wahrnehmen und vielleicht ein bisschen unterschätzen. Wobei ich das denen auch nie übel nehme, weil die kommen ja nur so für ein paar Stunden und sehen diesen Ausschnitt. Ich finde es mehr frustrierend bei Personen im näheren Umfeld, die eigentlich sehr viel mitbekommen und dennoch manchmal in einer ganz anderen Welt leben als wir und gar nicht sehen, wie viel Verantwortung ja auf uns lastet und manchmal auch fast ein bisschen erdrückend sein kann. Also ja.
Also ich kann das total nachvollziehen, weil ich finde, also ihr seid ja Unternehmer. Also in einem anderen Bereich würde man sagen, ihr seid ein Start-up, ne? Ihr habt vor 3 Jahren sozusagen ein neues Geschäftsmodell für euch entwickelt und das seid ihr jetzt dabei, es umzusetzen. Start-up hört sich so ein bisschen, ja, more sexy an, ne? Und da lädt man dann schon mit runter, ja, arbeitete Nächte, man muss so komplett ja, damit verbunden sein. Und ja, das finde ich schon. Ich komme auch vom Land, deswegen hast du mein vollstes. Mein Onkel hat den großelterlichen Betrieb weitergeführt. Und ja, so Landwirte, ich bin damit aufgewachsen. Es gibt nie Urlaub, es gibt nie einen Feiertag. Jetzt habt ihr trotzdem Tiere, auch wenn ihr die ja nicht haltet, um damit Geld zu verdienen im Sinne von zu verkaufen oder vom Fleisch und von den anderen tierischen Produkten zu leben. Aber du hast es schon erwähnt, so ein kleines Hamsterrad spürst du trotzdem. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, wir haben uns ein Lebensmodell geschaffen. Naja, da habe ich einen halben Tag Freizeit und einen halben Tag kann ich mich sinnvoll irgendwo einbringen. Ne? Das ist es ja nicht.
Nein, nein, gar nicht. Also ich habe diesen Alltag auch nicht so nur für mich erschaffen. Wenn ich es nur so für mich gemacht hätte, wäre alles im viel kleineren Stil oder so, dass ich es
Okay.
managen kann. Sondern das ist ja wirklich, das unterscheidet uns vielleicht auch von einem klassischen Unternehmen. Also wir haben Bereiche, die unternehmerisch sind, aber wir haben ja auch sehr viel Idealismus und den Willen eigentlich für
Genau.
das Gemeinwohl uns einzusetzen, für diesen Planeten und für die Menschen, die zukünftig auf diesem Planeten leben wollen und für die Tiere, die vollkommen ungesehen sind in unserer Kultur, also vor allem die Nutztiere. Und in dem Sinne ist der Aufwand natürlich ein anderer, als wenn ich das jetzt nur für mich privat machen würde, oder? Und es
Absolut, das stimmt.
ist natürlich schon auch befriedigend, weil man hat ja diesen Impuls, hey, ich will irgendwie aktiv sein, ich will etwas dagegen unternehmen, das mache ich ja auch für mich irgendwie. Aber diese Arbeit hört eigentlich nie auf, oder? Man kann immer mehr machen. Ja, da muss man dann wirklich einen gesunden Umgang auch damit finden, weil du hast vorhin gesagt, ja, viele Landwirte haben nie frei, haben nie Urlaub. Also ich finde das falsch, weil ich finde, wieso soll ein Landwirt oder auch jemand wie wir jetzt, die so im Tierschutz oder Naturschutz aktiv sind, nicht auch einen Bereich haben, wo er als Mensch irgendwie sich regenerieren kann? Und
Absolut.
natürlich ist es existenziell, also ich denke, dass zum Beispiel Landwirte das früher nicht konnten, ist einfach, weil es nicht ging. Und heute beobachte ich aber, dass man eigentlich schon könnte, aber man hat so das Gefühl, der ist jetzt Landwirt oder der ist jetzt im Tierschutz aktiv, der muss quasi gefälligst 24 Stunden immer aktiv sein. Und das stelle ich auch ein bisschen in Frage. Und insofern versuchen wir uns schon Fenster auch zu reservieren,
Ja,
wo
super.
wir auch mal Freizeit haben. Also, dass das nicht gleich ist wie bei jemandem, der irgendwie einen 9-to-5-Job hat, das ist völlig okay und das gehört auch dazu. Aber so ein bisschen etwas brauchen auch wir, weil sonst irgendwann, ja, mag man dann auch nicht mehr, oder?
Absolut. Also ich finde das einen total guten und gesunden Ansatz. Aus meinem eigenen Unternehmertum weiß ich ja, man muss dann so viel Eigendisziplin auch haben, das dann auch so zu machen und umzusetzen, ne? Weil
Ja.
es gibt ja immer einen Grund, warum man es wieder schiebt oder warum es nicht geht, warum man es sich nicht leisten kann, wie auch immer man da drauf guckt. Aber ich glaube, viele unterschätzen auch, hier in der Stadt sehe ich ja nur, was auf dem Bauernmarkt liegt, ne? Und dann sind das die regionalen Produkte. Ich sehe ja die Geschichten hinten dran gar nicht so. Und ich habe die Landwirte, das waren zum Teil ja auch Schulfreunde von mir, im Bayerischen gut verstanden, wenn die gesagt haben, ich übernehme das elterliche Bauernhof nicht. Die haben dann einfach noch, sage ich mal, ein paar Tiere gehalten für Subventionen von der EU. Ne? Da gab es so gewisse Regelungen. In dem Rahmen haben sie es dann fortgeführt. Aber letztendlich sind sie in die Fabrik gegangen zum Arbeiten, wie
Ja.
man so schön sagt. Und das nur als Nebenerwerb gemacht und haben auch gesagt, wie toll ist das, dass wir auch Weihnachten feiern können, dass wir einen Urlaub machen können, dass wir wegfahren können. Und wo ich sage, jetzt wäre es doch schön, wie du sagst, wenn man so beides verbinden könnte eigentlich, ne? Also ich glaube aber schon, zumindest in Deutschland so eine Bewegung dahin zu spüren, ohne natürlich zu wissen, tja, die Wirtschaftlichkeit und sich die Existenzen da zu sichern, das sind noch die Fragezeichen, ne?
Ja, das ist auch bei uns so letztendlich. Also ganz egal, ob man jetzt einen klassischen Landwirtschaftsbetrieb führt, also ich meine jetzt mit Tiernutzung oder so wie wir, ein ganz anderes Modell. Aber das ist wirklich so. Also das ist überhaupt noch nicht so angekommen in den Köpfen von den Leuten und
Ja.
auch was das mit ihnen zu tun hat, weil ich denke, was wir bereit sind für Lebensmittel auszugeben, bestimmt am Ende auch ein bisschen, was der Bauer am
Absolut.
Schluss damit verdient. Wobei das natürlich ein bisschen ein komplexes Thema auch ist. Also jetzt, ich finde zum Beispiel Schweiz und Deutschland auch schwierig zum Vergleichen, weil ich weiß, dass wir zum Beispiel in der Schweiz prozentual von unserem Lohn viel weniger für Lebensmittel ausgeben als hier in Deutschland.
Aber wir auch zu wenig. Also.
Ja, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich finde generell ist in den
Ja.
Köpfen von den Menschen zu wenig präsent, dass eigentlich das Essen und das Dach über dem
Qualität,
Kopf,
genau.
das Existenzielle, das ist wichtig und alles andere ist wirklich Luxus. Und heute sehen wir eher, wir bezahlen für Luxus manchmal weniger als für das Existenzielle. Also das ist eigentlich eine völlig komische Umverteilung und führt halt dazu, dass ein Bauer ja letztendlich irgendwie denkt, hey, wieso, also für was mache ich das? Also ich gehe lieber arbeiten und habe ein schönes Leben, als
Genau.
dass ich mich da
Ja.
abrackere
Genau.
auf dem Hof und am Schluss habe
Ja.
ich nie Freizeit und muss noch ums Überleben kämpfen. Ich bin
Genau,
doch nicht
genau.
verrückt. Also
Ja.
das ist schade, da müssen wir unbedingt etwas daran ändern.
Ihr seid dabei, ihr seid auf jeden Fall das schon mal für das Seelen schmeicheln. Also ihr seid auf jeden Fall Vorreiter. Und wenn ihr seht, wie viele Menschen zu euch auf den Hof kommen und jetzt euch auch in den letzten Monaten schon unterstützt haben und vielleicht in den nächsten Monaten noch mehr, also alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt zuhören, gleich mal auf die Website schauen und da habt ihr schöne Geschichten, da zeigt ihr mit Bildern, wie es ist. Jetzt nehmen wir mal an, das Bild, was du für dich auch hast, wie es laufen sollte, damit du auch wieder weniger Stress spürst, habt ihr erreicht. Das ist ja, die Zukunft. Siehst du dein Älterwerden und dein eigenes Altern auch in diesem Modell oder sagst du, das ist jetzt so eine Phase und mal gucken, was danach noch kommen kann?
Also ich sehe mich schon hier in diesem Modell alt werden, absolut, weil ja klar, fände ich es schön, ein bisschen mehr Freizeit zu haben, auch mal etwas sehen zu können, was vielleicht weiter weg liegt, obschon ich diese Entscheidung schon vor Jahren getroffen habe, dass mir das Leben, das ich dort, wo ich lebe, wichtiger ist, als irgendwie Geld zu haben, um jetzt zu reisen oder so. Aber ich finde, es müsste einfach weniger Stress da sein. Mehr Räume für mich und Thomas als Partner auch. Ja, weil das merke ich auch, wenn ich dort mehr Zeit habe, dann bin ich auch engagierter auf dem Hof und dann wäre das für mich so die perfekte Mischung zwischen einem Alltag oder Job, wenn man so will, der mich wirklich erfüllt, der meine Berufung ist und doch auch Räumen, wo ich als Mensch Platz habe.
Ja, vielleicht wird ja dein Wunsch erhört, dass wirklich auch die Themen Naturnähe und Biodiversität sichern, auch in unseren eigenen Regionen, auch einen Preis bekommt, der dann weitergegeben wird und also einen Wert hat. Momentan macht ihr das ja mehr oder weniger, weil ihr es machen wollt und müsst sehen, dass ihr daraus ein Geschäftsmodell machen könnt. Also, wie du es erzählst, schon ein bisschen auch alleine gelassen mit den Themen, die uns eigentlich alle betreffen. Du hast es gerade ausgeführt. Wenn du Menschen, und kommt leider schon zu meiner letzten Frage, wenn du Menschen, die überlegen, sich die Sinnfrage stellen, wie möchte ich in Zukunft leben, sich damit beschäftigen. Und ihr habt es ja jetzt umgesetzt und seid noch mittendrin in der Umsetzung mit allen Höhen und Tiefen. Kannst du denen was mit auf den Weg geben? Irgendeinen Rat oder irgendwas, einen Erfahrungswert, wo du sagst, bedenk das oder bei mir ist das so ergangen, hat mich am meisten erstaunt?
Also, ich würde eher sagen, ich würde vielen Menschen empfehlen, einfach das zu machen, was sie auch wirklich machen wollen, egal vielleicht, was der Preis ist. Also, ich beobachte einfach in meinem Umfeld, dass viele Menschen sich gar nicht trauen, ihr Lebenskonzept auf den Kopf zu stellen, weil sie sehr sicherheitsorientiert sind und die würden zum Beispiel niemals so etwas wie wir machen, weil da könnte man ja, es könnte halt
Scheitern.
nicht funktionieren, man könnte scheitern, man könnte viele Schulden anhäufen. Ja, das ist auch so. Es besteht immer das Risiko, wenn man sein Leben wirklich so auf den Kopf stellt. Aber ich finde, ich bin dafür, auch wenn es manchmal eine große Herausforderung ist, ich bin viel, viel zufriedener als davor, wo ich all
Ja.
das hatte, Sicherheit, Freizeit, planbaren Urlaub. Aber ich war unglücklich und ich war nicht zufrieden. Und ich beobachte das ja auch bei vielen Menschen im Umfeld, dass die sich mit Dingen beschäftigen müssen in ihrem Alltag oder in ihrem Job. Das interessiert die gar nicht wirklich. Und das finde ich so schade, weil ich denke, wir leben doch, um das auszufüllen, wofür wir geboren wurden und nicht einfach um 90% vom Leben mit etwas zu verbringen, das uns überhaupt nicht interessiert. Also ja, irgendwie, das ist so das, was ich den Menschen vielleicht sagen könnte. Probiere es einfach.
Ja.
Was kann schon Schlimmes passieren, außer dass es halt nicht funktioniert?
Ja,
Also
und was ist, wenn es nicht funktioniert? Ne? Natürlich tut das auch erstmal weh und man muss sich da umstellen, aber das Leben geht ja zum Glück trotzdem weiter.
ja.
Aber ihr seid ja mittendrin, deswegen ist es noch gar nicht ausgemacht und man hört hier raus, so, also da ist noch viel, viel Kraft und Energie da wirklich und viel Glaube. Ja, ich glaube, so ein
Ja.
Antrieb natürlich, sich zufriedener zu fühlen, das, was wir ja
Ja.
alle suchen, ne? Das ist, ich glaube, also einen größeren Antrieb kann ich mir jetzt auch für mich gar nicht vorstellen.
Ja, eben, das finde ich auch. Ich glaube, wir wären als Gesellschaft auch viel produktiver, so, weil
Ja.
dann spielt es nicht mehr eine Rolle, ah, ist es jetzt 8 oder 9 und muss ich noch so viele Stunden arbeiten. Das ist dann egal, weil man lebt dann für das, was man tut, oder?
Ach, liebe Fabienne, also das ist nicht nur eine tolle Geschichte, sondern da ist ganz, ganz viel Mut dabei und unternehmerischer Mut und dabei aber auch so viel, dass ihr für uns alle und für die Tiere und für die Fauna und Flora, also die Pflanzenwelt macht. Das sollte viel mehr gewertschätzt werden. Auch konkret in Geld. Ich hoffe mit euch, dass sich da in den nächsten Jahren was tut, damit das auch Teil von eurem Modell werden kann und eure Mühen, diese Umstellung jetzt hinzubekommen, sich auf jeden Fall auch lohnt. So, die Patenschaft, Gönnerschaften kann wirklich jeder machen. Nochmal ganz kurz zum Schluss. Das heißt, das ist wie ein Abo, also dass ich so jährlich eine Patenschaft, wie sieht die bei euch aus? Kannst du sie kurz mal umreißen?
Also das ist eigentlich bei Patenschaften wie bei Gönnerschaften so, dass man dies jährlich bezahlen kann. Bei den Patenschaften kann man es auch monatlich, weil dort die Beträge ein bisschen höher sind. Ja, und dann kann man wählen, ist das für ein Jahr oder ist das einfach mal unbefristet? Und das war es eigentlich auch schon. Also es ist also relativ unverbindlich. Es ist, also die Mindestdauer ist ein Jahr, das
Ja,
schon, aber
genau.
danach,
Planbarkeit
genau,
ist
für
ja auch
uns,
wichtig,
das
genau.
ist einfach für uns so. Aber man kann uns auch einfach spenden. Also wir haben auch eine Spendenseite, wo man einmalige Beiträge spenden kann. Also es gibt wirklich viele verschiedene Wege, wie man uns unterstützen kann.
Sehr gut. Im neuen digitalen Zeitalter heißt das ja gern auch Crowdfunding. Also das haben wir jetzt ein bisschen angestoßen. Bei euch geht es direkt, nämlich zu sagen, ich möchte was unterstützen. Egal, ob ich selbst schon geschafft habe, meine eigene Idee, wie ich in Zukunft leben will, umzusetzen oder nicht. Die Eura hast du uns vielen Dank dafür skizziert in aller Offenheit. Auch dafür herzlichen Dank. Ich drücke die Daumen und ich würde sagen, da gibt es noch so viele Themen, gerade mit euren Sorten. Vielfalt auch zu essen ist ja so wichtig, um lange zu leben. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal zu dem einen oder anderen Thema. Für heute
Ja,
erstmal ganz
würde
herzliche
mich
Grüße
freuen.
nochmal genau in die Schweiz und ich danke dir für deine Zeit. Und du hustest ja jetzt schon wieder zu deinen Tieren und in deine Landwirtschaft. Es gibt immer
Genau.
Arbeit, ne?
Weiter geht's. Genau.
Erinnert ihr euch an das Konzept der Blue Zones, der blauen Zonen? Das hatte ich hier, glaube ich, mal erwähnt. Also es gibt auf diesem Planeten bestimmte Regionen mit einer besonders hohen Dichte an 100-plus-jährigen Menschen. Und das ist zum Beispiel auf Griechenland gibt es so einen Ort, Costa Rica, aber auch Sardinien. Und Japan natürlich, sogar in den USA wurde ein Ort gefunden. Naja, und die Menschen, die dort leben, eint einige Dinge. Als allererstes, die sind körperlich, bleiben die bewegt bis zum Schluss ihres Lebens, weil es eben die Rahmenbedingungen so hergeben, weil sie irgendwie in einem Dorf leben, das auf dem Berg steht und sie das eben weiter körperlich zu Fuß erledigen und nicht unbedingt immer mit dem Auto. Also man musste im Leben einiges immer aufwenden. Genauso, dass die Ernährung zum größten Teil selbst erwirtschaftet wird, man also landwirtschaftlich tätig ist und nicht so viel, ja, Fastfood, hochindustrielle Lebensmittel verzehrt werden. Und das Dritte ist die soziale Eingebundenheit in dem Fall eines Dorfsystems. Also niemand ist alleine gelassen. Jeder muss irgendwie mit jedem können, weil die Anzahl ist ja überschaubar. Aber es wurde eben auch darauf geachtet, ob die Menschen ja immer mit so ein bisschen Sinn im Leben gelebt haben. Und das war oder ist in diesen Regionen häufiger der Fall. Und das alles hat mich total erinnert an, ja, ich finde, Fabienne und ihr Partner, das ist so ein modernes Beispiel davon. Also viel körperliche Arbeit. Ich glaube, das ist bei ihren Worten ja sehr konkret auch von ihr erzählt worden. Aber es hat sich auch an anderer Stelle ja schon durchhören lassen, dass es eine Belastung ist. Aber dass diese Belastung auch größtenteils daher rührt, dass man es nicht nur für sich selbst macht. Und das finde ich echt wichtig, nämlich als Entscheidungskriterium, wann ist es die Suche nach dem Sinn oder wann ist es mehr selbst. Also, dass die nicht nur für sich selbst dieses Modell machen, sondern eben auch eine Verantwortung spüren, den Tieren gegenüber und dem Planeten im Allgemeinen und damit uns allen gegenüber als Gesellschaft bessere Wege zu finden. Vielleicht auch wieder auf das Traditionelle zurückzugucken und das Gute hervorzuholen, um eine bessere Zukunft gemeinsam zu haben. Und das ist schon, ja, finde ich, nicht nur eine große Aufgabe, die belastend ist, die aber, wie sie ja selbst auch sagt, ihr sehr viel Zufriedenheit gibt. Und ja, so einen Motor brauchst du natürlich, um da auch durchzuhalten. Weil ja, also das Modell von Fabienne und ihrem Partner ist ja schon, ich will nicht sagen, die haben ihr ganzes Leben umgekrempelt, aber ich glaube, ja, außer dass es den Ort davor schon gab als Bauernhof, ist alles andere doch anders geworden in den letzten Jahren. Und das ist ein Wort, ne? Vielleicht muss es auch nicht immer dieses große Modell sein. Meine Mutter zum Beispiel hat ein Modell gefunden. Ja, die hat sich an etwas erinnert, was sie in ihrer Jugend schon gemacht hat und was sie dann im Seniorenheim wieder aufgegriffen hat. In dem Fall ist sie in den Beirat gegangen im Seniorenheim. In ihrer Jugend war sie Jugendleiterin einer Mädchengruppe bei der katholischen Gemeinde. Also sie hat ja versucht, nicht nur ihrem eigenen Leben einen Sinn zu geben, sondern ja es auch in der Gemeinschaft zu finden und dafür sich einzusetzen, dass das Leben noch andere, bessere, neue Aspekte bekommt. Und ja, in so einem Pflegeheim lässt sich's schon gut ansetzen zu sagen, es könnte das eine oder andere auch besser laufen, nicht nur für mich, sondern letztendlich für alle. Sie hat es sehr ausgefüllt. Das muss ich wirklich sagen. Sie hat sich mehrfach aufstellen und wählen lassen. Das war immer ein riesen nervenaufreibende Tage, weil sie dann schon natürlich auch sich bewusst war, ah, wenn die mich nicht wählen, ne, dann ist das auch so ein bisschen so eine, ja, ich will nicht sagen eine Abwahl, aber so, ja, wir wollen jemand anders lieber haben. Also das hat sie da schon beschäftigt. Sie hat das aber alles sehr ernst genommen und das hat ihrem, ja, immer kleiner werdenden Kosmos in so einem Pflegeheim natürlich einen guten weiteren Sinn gegeben. Und ich versuche ja selbst, ja, aus dem Unternehmertum, wo ich für sehr viele andere Menschen verantwortlich war, ja, bin ich herausgegangen und habe die Entscheidung getroffen, ich möchte in meiner nächsten Lebensphase, in dieser Phase, nur noch für mich selbst verantwortlich sein. Ich bin also vom Entrepreneur, gehe ich zum Solopreneur. Inhaltlich bin ich aber meinen Themen dabei treu geblieben. Es geht mir darum, dass wir alle mehr Lebensfreude empfinden können, und zwar alle, also inklusiv, aber auf eine Art und Weise auch, so dass es dem Planeten dabei weiterhin gut geht und wir beide, Mensch und Planet, mit Natur eine gemeinsame gute Zukunft haben. Und da hat mich das Thema Tee eben zu dem Thema Langlebigkeit irgendwie geführt. Mal gucken, was daraus wird. So viel zu meiner Sinnsuche. Wenn du aber jemanden kennst, der einen spannenden Weg gerade geht oder hinter sich gebracht hat, so wie Fabienne, nämlich auf der Suche nach einem neuen, nach einem anderen Sinn oder Abzweigung im Leben, dann schreib mir doch. Kommentier gern, meint gerne. Mich interessieren ja eure Gedanken, aber auch eure Ideen, wie wir das Thema Langlebigkeit ja sehr anschaulich und lebensnah hier in diesem Podcast auch immer wieder zeigen können. Also, jedes gute Beispiel, nur her damit. Bis dahin, bis zum nächsten Podcast, wünsche ich euch wie immer ein sehr bewegtes, schönes Leben. Und nachdem wir das letzte Mal ja über das Idealgewicht, Übergewicht Adipositas, was das bedeutet, für ein langes Leben gesprochen haben, geht's das nächste Mal über die richtige oder eine der richtigen Ernährungen dafür. Also, wir kommen zu unserem Lieblingsthema, meinem Lieblingsthema, dem Essen zurück. Bis dahin, eure Nicola.